Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Online-Session mitten in der Sommerpause mit sehr, sehr relevantem Thema, nämlich der Finanzplanung. Und ich freue mich, dass Lisa Hassenzahl sich die Zeit nimmt, für uns darüber zu sprechen. Sie ist zertifizierte Finanzplanerin und erfahren in dem Thema eigentlich tagtäglich damit befasst und eigentlich der Expertin, wenn es darum geht, langfristig für sein gesamtes Leben einen Finanzplan aufzustellen. Lisa ist außerdem die Gründerin und Geschäftsführerin von Her Family Office, einer kleinen Vermögensverwaltung. Nicht speziell für Frauen, aber auch mit einem kleinen Fokus auf Frauen, oder Lisa?
Ja, also sagen wir es mal andersrum. Also wir reden selbstverständlich auch sehr, sehr gerne mit Männern, richten uns aber ganz besonders an Frauen. Aber du hast vollkommen recht, auf jeden Fall ist Finanzplanung das, was wir jeden Tag machen. Und deswegen sehe ich es genau wie du. Es ist höchst relevant und wie ich finde, einfach eine wahnsinnig wichtige Basis für gute Entscheidungen.
Mein Name ist Edda Vogt, heute hier direkt vom Frankfurter Parkett. Die Finanzplanung ist wirklich ein wichtiger Baustein vom langfristigen Vermögensaufbau. Grämt euch nicht, wenn ihr schon investiert und das noch nicht gemacht habt, denn lieber so rum als zu lange warten. Dennoch, irgendwann mal sollte man einen Kassensturz machen, um zu wissen, wie viele Risiken man eigentlich eingehen will und wie viel man überhaupt eingehen muss. Aber dazu kommen wir gleich ins Detail. Ich denke, einer der Hauptthemen, warum viele das noch gar nicht angegangen sind, ist, es kommt einem vor wie ein riesiger Berg, komplex, mit ganz vielen Sachen, die man wissen muss, mit Zahlen, mit Informationen und so weiter. Aber wie bei allen Bergen, Hauptsache man geht mal los und dann ist der gar nicht mehr so steil, wie er am Anfang aussieht. Womit kann ich denn loslegen?
Ganz, ganz wichtig, Edda, du sagst es. Es ist natürlich ein Prozess und ja, es kommen viele Dinge zusammen. Es ist auch eine vernetzte Betrachtung. Aber die gute Nachricht ist tatsächlich, dass ich mit ganz einfachen Dingen loslegen kann und mich da auch so ein bisschen warm laufen kann, um in deiner Analogie zu bleiben wie beim Bergsteigen. Also man fängt ja auch nicht direkt mit der absoluten Höchststeigung an, sondern läuft sich halt ein bisschen warm. Und wir haben das ja heute mal in 5 Schritte eingeteilt, die ich gehen kann. Und fangen wir einfach mal mit dem ersten an. Der ist wirklich so ein bisschen zum Warmwerden, weil er vielleicht auch so ein bisschen trivial klingt. Vielleicht auch der eine oder die andere sagt, ach naja, also das finde ich ja jetzt ein bisschen esoterisch oder wie auch immer. Weil, also wie gesagt, gute Nachricht ist, ich muss mich in diesem Schritt noch überhaupt nicht mit Kapitalmärkten auseinandersetzen, sondern ich muss mich mit dem Thema Ordnung schaffen auseinandersetzen. Und zwar in 2 Dimensionen. Einmal ja sozusagen mental, also wenn man es so will, psychisch und einmal physisch in Form der Ordner, die ich so habe, ist aber wirklich ein Punkt, der aus unserer Erfahrung heraus, und da ist es auch tatsächlich vollkommen irrelevant, wie groß oder kleines Vermögen ist, wie weit ich in meiner Anlegerin- und Anlegergeschichte schon fortgeschritten bin oder nicht. Es ist immer sinnvoll, sich mal kurz Gedanken über das Thema, wie stehe ich eigentlich zu Geld zu machen und sich zu überlegen, was habe ich hier vielleicht eigentlich für Glaubenssätze, wie bin ich aufgewachsen, wie bin ich sozialisiert zum Thema Geld. Könnte man schnell meinen, oh, das ist ja ein bisschen esoterisch, brauche ich ja nicht. Ich bin ja eigentlich nur hier, um an der Börse zu investieren. Aber wie wir eben wissen, aus vielen anderen Bereichen des Lebens ist eine positive Grundeinstellung in Bezug auf eine Zielerreichung immer eine gute Idee. Und umgekehrt erlebe ich das nicht selten, dass selbst Menschen mit sehr großem Vermögen wirklich große Selbstzweifel haben, teilweise das Gespräch mit uns einleiten mit den Worten. Also ich muss Ihnen gleich sagen, ich bin nicht gut mit Geld. Und man dann sagt, okay, das ist eigentlich ein interessanter Punkt. Lassen Sie uns doch mal kurz 5 Minuten darüber reden, wie Sie zu dieser Erkenntnis kommen. Also alles, was zu dem Thema Money Mindset beziehungsweise Glaubenssätze, Sie können das oder ihr könnt das nennen, wie ihr wollt, einhergeht, es lohnt sich mal ein paar Minuten drüber nachzudenken. Denn versteckte Glaubenssätze, vielleicht der Gedanke, naja, Börse ist sowieso ja nur was für Leute, die spekulieren wollen. Eigentlich sind die Kapitalmärkte wahnsinnig gefährlich. Das sind alles so Gedanken. Wenn man sich die bewusst macht, kann man in schwierigen Situationen einfach besser mit den Gedanken umgehen, die dann dabei aufkommen. Also nehmt euch da ruhig mal ein paar Minuten. Es gibt auch super tolle Podcasts zu dem Thema, wo man wirklich sehr, sehr gute Anstöße, Gedanken, Ideen bekommt. Und dann der zweite Aspekt. wenn ich mich mit meinen Finanzen beschäftigen möchte, sollte ich mal alle Ordner aus dem Schrank holen, sollte mir mal ein bisschen Platz auf dem Küchentisch machen und mir mal anschauen, was habe ich eigentlich schon. Denn am allerwichtigsten ist ein guter Überblick über den Status quo, also sich so anzuschauen, was ist denn schon da an Vermögenswerten, welche Versicherungsverträge habe ich, gehören die Unterlagen, die ich da irgendwie abgeheftet habe, Hauptsache sie sind weg, eigentlich alle zu einem Versicherungsvertrag, sind das mehrere. Auch das erleben wir nicht selten, dass eben von ein und derselben Versicherungsgesellschaft ganz viele Briefe kommen. Man denkt, das wäre irgendwie eine Versicherung. Im Zweifel stellt sich raus, nein, es sind zwei. Eben auch einfach mal zu verstehen, was ist das eigentlich? Und da auch schon mal gleich direkt der erste Tipp, bevor ihr euch stundenlang durch die Unterlagen wühlt, weil ihr vielleicht keine aktuelle Mitteilung habt, ist immer die Empfehlung, notfalls einfach eine E-Mail oder je nach Versicherungsgesellschaft den guten alten Brief zu schreiben und darum zu bitten, mal einen aktuellen Überblick zu bekommen, eine aktuelle Standmitteilung anzufordern, sodass ich mal weiß, worum geht's hier überhaupt. Und dann habe ich schon mal einen wichtigen ersten Schritt gemacht. Ich habe mir Ordnung im Kopf und in den Ordnern geschaffen und habe einen guten Überblick, damit ich dann auch wirklich ins Tun kommen kann.
Ich hätte noch einen Tipp für die Ordnung im Kopf. Ich finde es extrem hilfreich, da mit Leuten drüber zu sprechen. Aber gerade wenn es um Grundsätze geht, um Glaubenssätze und Rollenbilder, dass man auch im Gespräch viel mehr was entwickeln kann, um einfach herauszufinden, an welcher Stelle man da selbst steht. Und mein zweiter sehr persönlicher Tipp ist, das vielleicht auch bei einem Spaziergang zu machen, weil im Gehen denkt sich deutlich entspannter als im Sitzen.
Absolut. Und muss ja auch nicht zwingend im Sitzen am Schreibtisch sein, weil das kann man auch überall machen. Da hast du recht, ja.
Ja,
gut,
und dann
gehen wir weiter zum zweiten Schritt, richtig? Also Schritt eins, ganz, ganz wichtig als Basis, weil wir kommen gleich dazu, das brauche ich dann natürlich. Also dieser Schritt eins ist sozusagen die Vorarbeit, um dem schon mal vorzugreifen, um mir dann auch mal eine Bilanz aufzustellen. Das kommt gleich noch. Davor, das habe ich jetzt mal als zweiten Schritt festgelegt, geht es um ein Thema, was, also ich kann sagen, bei mir jetzt persönlich auch nicht unbedingt Begeisterungsstürme auslöst. Das ist sicherlich bei vielen Menschen so. Das ist alles, was das Thema Budgetplanung, Rücklagen, Aufbau und so weiter angeht. Zum einen natürlich gibt es eine Prioritätsreihenfolge. Also als allererstes, wenn es um die Frage geht, wie viel Budget habe ich denn eigentlich monatlich zur Verfügung, um eben auch an meinem Vermögensaufbau respektive an einer Finanzplanung zu arbeiten. Da gebe ich an euch auch gleich noch ein paar Best-Practice-Tipps, wie ihr das ermittelt und wie man das so machen kann, dass es eben nicht in diesem ja, Haushaltsbuch mündet, dass ich dann irgendwie mit Bleistift führen muss. Aber vorab mal wichtige Gedanken. Was ist die allererste Priorität? Also ganz, ganz wichtig als allererstes ist es eben, Schulden abzubauen. Das heißt also, oberste Priorität, wenn ich mich mit meiner Finanzplanung beschäftige, sage, okay, also ganz am Ende soll ja stehen, im Grunde genommen mich auch mit dem Thema Investieren zu befassen, Vermögensaufbau und so weiter. Allerwichtigster Punkt, Schulden, und zwar schlechte Schulden abbauen. Damit ist also nicht gemeint, die toll finanzierte Immobilie zu einem ganz, ganz grandiosen Zins. Also darum geht es nicht, sondern es geht natürlich um Dispo-Kredite, Konsumschulden, Kreditkartenschulden. Also alles, was eben auch so hoch verzinst ist, dass egal wer was erzählt, und Edda, du verzeihst es mir, aber niemand wird so eine gute Anlagestrategie langfristig haben, als dass er die Dispo-Zinsen langfristig schlägt. Und deswegen ganz wichtig, oberste Priorität, schlechte Schulden abbauen. Zweiter Punkt, dann natürlich eine Rücklage aufbauen. Das ist als allererstes mal wichtig. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich eben entsprechend anfangen zu investieren, Vermögen aufzubauen. Und das ist wirklich wichtig, denn wir wissen ja, das Geld, das ich eben wirklich in die Kapitalmärkte investiere, das sollte ich auch über einen längeren Zeitraum hinweg nicht brauchen. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass ich mir vorher eine gewisse Rücklage aufgebaut habe, falls ich eben mal geplant oder eben auch ungeplant Liquidität benötige, damit ich die eben nicht aus dem Wertpapierdepot rausnehme. Und jetzt mein persönlicher Best-Practice-Tipp, Edda, ich bin gespannt, ob du da vielleicht auch Erfahrung hast, aber wie habe ich das gemacht? Ich habe tatsächlich das auch an mir ausgetestet, inzwischen auch an vielen Mandanten, weil man muss ja sagen, also für die meisten Menschen ist das Führen eines Haushaltsbuchs am besten noch mit Bleistift und ich weiß nicht, jetzt ehrlicherweise keine besonders erfüllende Tätigkeit. Und oft scheitert man dann auch an den eigenen Erwartungen, wirklich jeden einzelnen Cent aufzuschreiben, alles aufzuschreiben. Das macht vielleicht eine Woche lang und danach stapeln sich die Belege zu Hause und man kapituliert irgendwann. Da gibt es natürlich sowieso auch eine ganze Menge Apps. Es gibt inzwischen ja auch in den Online-Banking-Zugängen oder in den Online-Bankings der Banken eben entsprechende Möglichkeiten teilweise. Wenn ich also viel mit Karte zahle, dann habe ich das sowieso relativ einfach, weil dann kann ich mir darüber einen ganz guten Überblick verschaffen, so für 2 bis 3 Monate, was habe ich eigentlich für Einnahmen, was habe ich für Ausgaben. Und da bei der Gelegenheit macht es auf jeden Fall auch mal Sinn zu überprüfen, was habe ich vielleicht an sinnlosen Ausgaben. Also sei es irgendwelche Abos, die ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, sei es vielleicht die Tatsache, dass ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin zusammenlebe und wir beide noch Haftpflichtversicherungen oder Hausrat oder was auch immer haben. Das sind so die Klassiker. Aber vielleicht auch mal die eine oder andere Sache, bei der man sagt, ja, nutze ich schon, aber brauche ich es wirklich? Oder ist es nicht vielleicht so, dass es wegfallen kann, sodass ich dann eben tatsächlich mir einen Überschuss ermitteln kann, den ich theoretisch haben müsste? Und da ist mein ganz pragmatischer Tipp, nehmt diesen Überschuss und überweist ihn weg auf ein anderes Konto. Und zwar genau in dem Moment, wenn das Geld auf das Konto kommt, das heißt zum 1., zum 15., wann auch immer. Hintergrund, ich habe das jetzt hier mal so genannt, die aus den Augen, aus dem Sinn-Methode. Oder man könnte es auch anders sagen, ich bin das beste Beispiel des gefühlten Reichtums. Solange das Geld auf meinem Konto ist, gebe ich es im Zweifel auch aus. Wenn das Geld auf meinem Konto nicht mehr sichtbar ist, dann gebe ich es auch nicht aus. Und in aller Regel überweise ich mir auch kein Geld zurück. Das muss dann schon gute Gründe haben. Das kann ja auch gute Gründe haben. Deswegen auch hier ganz klar der Hinweis, so als Practice-Ansatz, überweist das Geld auf ein möglichst gut verzinstes anderes Konto, aber investiert es natürlich bitte erstmal nicht. Denn es könnte ja auch durchaus sein, dass ihr irgendwelche Ausgaben vergessen habt, dass es vielleicht auch Abbuchungen gibt, die nur einmal pro Jahr kommen oder ähnliches. Das heißt, das ist vor allem auch eine gute Methode, um sich erstmal eine Rücklage aufzubauen. Wenn ich dann eben sage, okay, meine Rücklage habe ich schon beisammen, dann ist das natürlich Geld, mit dem ich auch wirklich anfangen kann zu investieren. Und da habe ich eine sehr pragmatische Lösung, ohne dass ich jetzt ständig jeden einzelnen Kaffee und jede einzelne Kleinst-Euro-Ausgabe notieren muss. Wer das natürlich möchte, der ist natürlich herzlich frei, das auch zu tun.
Ja, das wäre auch meine Empfehlung. Ich nutze selbst eine App, ich nutze Finanzguru, aber es gibt auch noch andere, die gut sind. Und das ist wirklich kaum noch Arbeit. Und lieber 90% nur erfassen, aber nicht so viel Mühe damit haben, weil dann hört man wieder auf. Und die anderen 10%, das ist ja besonders, wenn man so Bargeld abhebt und das nicht getrackt wird, ach, das haue ich dann in irgendeiner Position zu, bei der ich sowieso ein schlechtes Gewissen kriege, dann ist das einfach ein bisschen Training, sparsamer zu werden. Und auch ganz wichtig, sofort, was man investieren kann, sofort auf ein anderes Konto, dass es nicht gefühlter Reichtum ist, ein schönes Stichwort von dir.
Genau, deswegen habe ich hier auch diesen Aspekt noch mit aufgeführt, den Überschuss ermitteln und vielleicht noch einen Puffer drauf. Also das kann jetzt jeder für sich so ein bisschen überlegen, wie stark ich mich auch selbst challengen will. Es kommt natürlich auch sehr auf die persönliche Situation an, wie hoch meine Einnahmen auch im Vergleich zu meinen Ausgaben sind. Also natürlich klar, je höher meine Einnahmen sind, desto mehr kann ich mich da sicherlich auch challengen und sagen, ich schlage da jetzt mal noch 10-20% drauf. Wenn ich natürlich weniger Einkommen habe, dann wird es da vielleicht wirklich schon eng. Aber das sind dann nämlich genau diese Beträge, die du gerade angesprochen hast, die ich vielleicht nicht erfasst habe, weil sie eben bar abgegangen sind oder ähnliches. Ja, und dann hat man da eine sehr, sehr schöne, schnelle Übersicht. Und ja, die App, die du genannt hast, Finanzguru, nutze ich tatsächlich selbst auch. Finde ich auch sehr praktisch, weil man ja auch auf Veränderungen in den Verträgen hingewiesen wird, was ehrlicherweise bei mir teilweise wirklich sonst einfach durchrutschen würde. In 99% der Fälle sind die veränderten Verträge ja auch vollkommen in Ordnung. Aber vielleicht das eine oder andere, bei dem man dann sagt, ach ja, naja, also jetzt würde ich dann doch mal überlegen, ob ich das so in der Art und Weise noch brauche. So, und dann habe ich eben sehr schöne Möglichkeiten, mir zum einen meine Rücklage aufzubauen. Für diejenigen, die vielleicht sagen, ah, meine Rücklage so in der Höhe, in der ich sie eigentlich gerne hätte, habe ich sie noch gar nicht beisammen. Respektive mir eben zu ermitteln, wie viel Geld steht mir denn monatlich zur Verfügung, um dann auch am Ende des Prozesses ins Investieren zu kommen und mir eben wirklich Vermögen aufzubauen. Und da kommen wir eben zum nächsten Schritt. Ziele definieren, so rum. Ja, das heißt also, ich kann mir jetzt überlegen, was genau ist denn eigentlich meine Idee? Warum möchte ich mich denn mit dem ganzen Thema beschäftigen? Und da kommt es auf die persönliche Situation an, aufs Alter an. Ganz, ganz viele Einflussfaktoren gilt hier auch wieder. Es muss nicht ganz perfekt sein. Also wenn ich eben jung bin und habe noch eine ganze Menge Zeit, dann muss zum Beispiel meine ganz konkrete Ruhestandsplanung und die genaue Ermittlung des Vermögens, das ich brauche, um meinen Ruhestand zu finanzieren, das ist vielleicht dann zu dem Zeitpunkt kein Ziel, was mich unbedingt beschäftigt, sondern vielleicht eben meine Rücklage aufzubauen oder zu sagen, in einem Jahr möchte ich einen gewissen Betrag in meinem Depot investiert haben. Also alle das sind natürlich Ziele. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ich mir Zwischenziele setze. Aber natürlich für diejenigen, die jetzt eben schon näher am Ruhestand sind oder die sich wirklich mit der Frage beschäftigen, ganz konkret eine Ruhestandsplanung zu ermitteln, auch das kann natürlich ein Ziel sein. Also zu sagen, ich möchte mit 63, wissen wir ja noch nicht so genau, wie lange das noch geht, aber mit 65 vielleicht in den Ruhestand gehen und brauche eben pro Monat ein gewisses Zieleinkommen und möchte das für ein gewisses Alter hinweg rechnen, dann kann ich das ganz, ganz genau ermitteln, wie viel Kapital ich zum Renteneintritt zur Verfügung haben muss. Kommen wir auch nachher noch mal ganz kurz im Exkurs drauf, wie ich das dann machen kann. Das heißt also, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, für den ich mir mal ein paar Minuten Zeit nehmen sollte.
Dann überlege ich, was ich damit erreichen will. Was mache ich dann? Vielleicht haben wir ein paar Szenarien, um das praktisch zu machen.
Wenn ich jetzt sage, okay, also ich möchte mir einen gewissen Betrag im Depot zusammensparen oder beziehungsweise zusammen investieren, ja, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, auch über einen Sparplanrechner mir mal auszurechnen wiederum. Wenn ich jetzt anhand meines Schritt 2 ermittelt habe, ich habe pro Monat einen gewissen Betrag zur Verfügung, den ich investieren kann oder den ich sparen kann und ich habe ein gewisses Ziel, nämlich dass ich innerhalb der nächsten 12 Monate auf irgendeinen Betrag in meinem Depot kommen möchte, dann kann ich mir zum Beispiel über Sparplanrechner, können wir auch gerne im Nachgang nochmal einen Link mitverteilen, dass man eben sagt, okay, also hier habe ich die Möglichkeit mal auszurechnen, welche Rendite brauche ich denn eigentlich bei einem festgegebenen Anlagehorizont in Verbindung mit einem festgelegten monatlichen Sparrate. Welche Rendite muss ich denn verdienen, damit ich mein Ziel erreiche? Denn ich muss ja keine Risiken eingehen, die ich nicht brauche. Also ich muss ja vielleicht nicht mehr Aktienquote in meiner Anlagestrategie haben, wenn es auch mit weniger Aktienquote geht. Also das ist ja dann eben immer eine Überlegung, die ich hier an der Stelle auch anstellen kann.
Klar, oder es macht Spaß. Das ist noch die zweite Möglichkeit. Die sollte man auch nicht außer Acht lassen.
Genau. Oder ich bin eben so jung auch, dass ich sage, brauche jetzt gar keine Rücksicht zu nehmen. Ich habe eben einfach eine sehr, sehr hohe Aktienquote.
Eine Frage von Dana. Dana meint, auf anderen Konten bekommt man doch nur Zinsen. Und wenn man überhaupt Zinsen bekommt und dafür vielleicht Gebühren bezahlen, da sei es doch profitabler, direkt zu investieren. Vielleicht magst du das nochmal erklären, warum es Sinn macht, das erstmal irgendwo ruhen zu lassen.
Genau, erstmal, wenn ich mir tatsächlich total sicher bin, dass ich den Betrag, den ich da ermittelt habe, nicht brauche und meine Rücklage auch definitiv schon in entsprechender Höhe besteht, dann kann ich natürlich mit dem Geld auch direkt investieren, aber auch wirklich nur dann. Und selbst da wäre ich insofern einfach vorsichtig, weil es natürlich sein kann, dass ich gewisse größere Ausgaben, wie ich schon gesagt habe, die vielleicht nur einmal pro Jahr kommen oder ähnliches, dass ich die nicht gesehen habe. Wenn du dir da so einen guten Überblick hast und sagst, nee, das habe ich alles mit berücksichtigt und meine Rücklage habe ich sowieso, also sollte ich was vergessen haben, ist es jetzt auch kein Drama, dann kann ich natürlich direkt investieren. Für alle anderen, die vielleicht auch sagen, ich möchte da wirklich Sicherheit haben und möchte da langsamer rangehen, da wäre trotzdem die Empfehlung, es erstmal aufs Konto zu stellen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, der ganz wichtig ist, ein Konto auszuwählen, bei dem ich eben keine Gebühren zahle. Da gibt es ja ganz, ganz viele Angebote bei den entsprechenden Online-Anbietern. Das sind typischerweise nicht die klassischen Filialbanken. Das stimmt, denn dort kosten die Konten in der Regel Geld und die Zinskonditionen sind auch nicht besonders attraktiv. Aber es gibt ja durchaus ganz, ganz viele Banken, die sowohl kostenfreie Kontoangebote haben mit durchaus attraktiven Zinskonditionen. Aber ganz, ganz wichtiger Punkt, das Geld auf dem Konto und auch das regelmäßige Wechseln von Tagesgeldkonten ist keine Anlagestrategie. Also vollkommen klar ist, das Geld muss irgendwann mal runter vom Konto und natürlich rein ins Depot.
Zum einen ist das im Moment eigentlich eine einfache Sache, weil die Depotbanken im Vorfeld der Altersvorsorgepläne so im Wettbewerb stehen und in den Startlöchern, dass sie euch alle als Kunden und Kundinnen haben wollen. Und deswegen 4% im Moment Zinsen zahlen auf Verrechnungskonten. Und das habe ich heute Morgen, habe ich eine Werbung gehört, unbegrenzt. Also mit einer Sicherung bis über die 100.000 hinaus. Also schon ein bisschen schräg eigentlich, milde Zeiten.
Ja.
Und das Zweite, wir haben schon Crashs erlebt, die durchaus hartnäckig waren. Bärenmärkte, die über einen langen Zeitraum gegangen sind. Und da hat man eigentlich keine Lust, in so einer Situation verkaufen zu müssen.
Absolut. Also deswegen ganz klar, lieber ein bisschen mehr Sicherheitspuffer, ein bisschen langsamer reingehen und das Geld erstmal auf dem Konto lassen. Aber nochmal ganz klar, über kurz oder lang ist das Ziel all dessen, was wir hier tun, natürlich ins Investieren zu kommen und nicht das Geld auf dem Konto sich ansammeln zu lassen. Also ganz, ganz klar. Ja, und damit wir dann auch ins Investieren kommen können, jetzt noch ein ganz wichtiger Schritt 4, nämlich mal die eigene Bilanz zu erstellen. Dafür haben wir im Schritt 1 die Vorarbeit gemacht. Wir haben nämlich mal unsere Unterlagen sortiert, haben uns angeschaut, was ist denn eigentlich schon da an Vermögenswerten, an Versicherungen, an Kontoguthaben, an was auch immer. Und da ist es wirklich, es ist ein total unterschätzter Schritt, sich mal selbst die eigene Bilanz aufzustellen, mal reinzuschreiben, was habe ich eigentlich, wie viel ist das aktuell wert, um dann nämlich auch viel wichtiger noch eine Idee zu bekommen, wie habe ich das Ganze denn eigentlich einzuordnen? Also letzten Endes sowohl steuerlich als auch wie liquide sind die einzelnen Positionen, wie gut kann ich die dann eben zum Beispiel gerade im Hinblick auf meine Ruhestandsplanung, also für diejenigen, die jetzt sagen, oh, ich habe bis zum Ruhestandsbeginn gar nicht mehr so lange und stelle mir eben vielleicht andere Fragen. Und da fängt zum Beispiel ist dieser Unterschied zwischen Vermögensbilanz und Liquidität total wichtig. Also das sehe ich bei unseren Mandantinnen auch immer. Das können riesengroße Bilanzsummen sein, also vermögensseitig haben viele gar kein Problem. Nur wenn es dann natürlich um die Frage geht, wie kann ich meinen Ruhestand finanzieren? Wie viel Geld brauche ich zusätzlich zu meinen Renteneinnahmen oder zu sonstigen monatlichen Zuflüssen noch aus meinem Vermögen? Da wird es dann schon relevant zu sehen, welche Vermögenswerte und welche Bestandteile kann ich eigentlich liquide verbrauchen? Also das beste Beispiel ist natürlich die eigengenutzte Immobilie. Das ist ja für viele ein sehr, sehr großer Vermögenswert. Der ist auch wichtig, aber den kann ich jetzt nicht so ohne weiteres in Teilen liquidieren. Es gibt natürlich solche Angebote, ja, das muss man sich aber ganz genau angucken, ob das passt. Aber grundlegend ist es ja natürlich erstmal so, ich kann die Immobilie entweder nur ganz oder gar nicht verkaufen. Ja, das heißt also hier sich wirklich mal anzuschauen, welche Vermögenswerte habe ich, die ungefähr zu bewerten. Also hier ist wieder total wichtig, bitte nicht in 100%iger Perfektion versuchen, die Bilanz aufzustellen und dann irgendwie völlig entnervt aufgeben. Hier geht es darum, dass man eine Idee hat, wie die ungefähren Werte sind. Bei den Versicherungen, wie gesagt, ist es auch immer hilfreich, im Zweifel mal den aktuellen Stand einfach anzufragen, sodass ich dann eine Idee bekomme, was habe ich eigentlich an Vermögen. Und dann gerade natürlich auch, wenn ich vielleicht mit meinem Partner, meiner Partnerin, wenn man verheiratet ist, auch schon viele, viele Jahre, dann ist es auch in der Regel immer relativ hilfreich und auch erhellend, mal zu gucken, wem gehört eigentlich was. Weil auch das kann in einer guten und auch gemeinsam gelebten Ehe durchaus mal durcheinander gehen. Aber natürlich ist es für die Ruhestandsplanung total wichtig. Es ist für die Nachfolgeplanung total wichtig. Es ist für den Risikofall der Scheidung total wichtig, zu wissen, wem eigentlich was gehört. Und nicht zuletzt natürlich auch die Frage, wie ist denn eigentlich die Renditeerwartung meines aktuellen Vermögens? Also habe ich sehr, sehr viele extrem konservative Anlagen, dann ist das ein guter Hinweis für meine künftigen Anlageentscheidungen. Bin ich bisher sehr illiquide investiert, dann sollte ich vielleicht wirklich dafür sorgen, dass ich definitiv mal liquides Wertpapiervermögen aufbaue. Also all das sind so Punkte, die kann ich rauslesen.
Ja, vielleicht noch eine anekdotische Zahl an dieser Stelle, dass wir uns das einfach mal bewusst machen, dass in Deutschland die Beziehungen zu einer Bank im Schnitt länger halten als die Beziehung zu einem Ehepartner. Da steckt ein Hinweis drin von einem Teilnehmer, der hat gesagt, man kann auch mal seine Bank wechseln. Ja, also immer mal dran denken, man kann die Bank wechseln und dann vielleicht auch dran denken, dass so manche Ehe weniger lang hält, als man das selber vielleicht vorher gedacht hat.
Absolut. Also beides sehr gute Hinweise, ja. Der Wechsel einer Bank ist deutlich weniger schlimm, als man sich's vielleicht vorstellt. Und der Wechsel vom Ehepartner ist deutlich häufiger, als man sich's vielleicht vorstellt. Also beides definitiv wichtige Hinweise. Also ganz, ganz wichtige Punkte, weil auch das kann ich aus der Praxis sagen. Also wir haben das tatsächlich auch bei der Bilanz, die man hier sieht, ist das tatsächlich so, dass das ein tatsächlicher Mandatsfall war. Die sind erfreulicherweise noch verheiratet, aber da gab es auch an der einen oder anderen Stelle wirklich große Augen, als es mal darum ging, wem gehört eigentlich was und wie ist so die Verteilung zwischen liquidem Vermögen und Immobilienvermögen und was heißt das eigentlich für den Fall, dass der Ehemann, der ja nun mal zumindest statistisch weniger lange lebt als die Ehefrau, wenn er stirbt, was heißt das dann eigentlich für die Ruhestandsplanung der Frau? Also das sind einfach ganz, ganz wichtige Punkte, die man sich an so einer Bilanz wirklich hervorragend angucken kann, ohne auch hier wieder, dass man bis dahin auch nur irgendwie auf die Kapitalmärkte hätte schauen.
Ein Hinweis, die Präsentation von Lisa verlinke ich als PDF in den Shownotes.
Und dann sind wir beim letzten Punkt. Das habe ich jetzt mal zusammengefasst unter sonstigen Aspekten, auch ganz wichtig. Bevor wir dann wirklich ins Investieren kommen und ja, jetzt gleich noch mal ganz kurz einen letzten Blick auch auf die Herleitung einer Anlagestrategie werfen anhand einer Zielrendite, gibt es natürlich auch steuerliche und rechtliche Aspekte beziehungsweise Todesfall, Nachfolgeplanung, also sich wirklich auch gegen solche Dinge abzusichern, sich mal zu überlegen, brauche ich ein Testament? Wie sieht es aus mit irgendwelchen anderen Absicherungen, Vorsorgevollmachten und so weiter? Denn was wir auch oft erleben, ist, man macht sich wahnsinnig viele Gedanken über die Anlagestrategie. Das ist ja auch richtig. Also was ist der perfekte ETF? Was ist die günstigste Bank? Und so weiter und so weiter. Das sind ja auch alles wichtige Aspekte. Aber man muss einfach mal sagen, die Auswirkungen, wenn ein Ehepartner stirbt und die Ehenachfolge ist nicht richtig geregelt und das vielleicht ein Teil des Geldes geht eben schon an die Kinder weg. Und ich als überlebender Bestandteil habe deswegen einfach in meinem Ruhestand nicht mehr genug Vermögen zur Verfügung, weil die Kinder eben schon geerbt haben. Dieser Schaden ist viel, viel größer als die Frage, ob ich jetzt den günstigsten aller MSCI World ETFs ausgewählt habe. Also hier wirklich einfach mal dran denken, auch die Risikoaspekte. Da kann ich sagen, Männer tun sich tendenziell ein bisschen schwerer mit den Aspekten Testament und so weiter. Da kann ich jetzt hier vielleicht mal aufrufen. Bitte kümmert euch darum, weil das ist wirklich wichtig, auch wenn es schwerfällt. Aber es ist einfach wahnsinnig hilfreich, denn das Ziel der ganzen Sache ist ja auch, danach Ruhe zu haben. Also einen Festplan zu haben, zu wissen, ich habe eine gewisse monatliche Investitionsquote, ich habe eine entsprechende Anlagestrategie und ich habe alle meine Sachen geregelt. Ein Ziel, und das ist natürlich auch das Ziel, das viele Menschen haben, ist ja die Planung des eigenen Ruhestands und da wirklich ganz konkret zu definieren, was brauche ich pro Monat an Kapital, natürlich nach Steuern, nach Inflation, also sozusagen in heutiger Kaufkraft gedacht, sodass ich mir eben dann wirklich auch meinen Ruhestand so leisten kann, wie ich mir das wünsche. Da gibt es online ganz, ganz viele Rechner, die man nutzen kann, beziehungsweise es gibt auch eine Daumenregel, die man da anwenden kann. Also wenn man sagt, man geht mit 67 in Ruhestand und hat irgendwie eine statistische Lebenserwartung unterstellt von 83 Jahren, dann ist entsprechend bei einer unterstellten Inflation von 2%, kann ich mir merken, pro 500 € zusätzlich im Kapital nach heutiger Kaufkraft brauche ich ungefähr 150.000 € Kapital auf dem Konto, damit das funktioniert. Das ist erstmal ein ordentlicher Betrag. Da gilt natürlich auch, je besser ich mit diesem Geld umgehe, also es vielleicht nicht unverzinst auf dem Konto lasse, sondern entsprechend das eben investiere, desto weniger Kapital brauche ich dann wiederum auch. Da kann ich mir natürlich auch wiederum ausrechnen über Sparplanrechner, was muss ich denn da auch wiederum investieren, beziehungsweise welche Rendite brauche ich, um dann eben diese besagten 150.000 € Kapital zu erhalten. Das heißt also, da kann ich mir schon mal eine Orientierung verschaffen und kann mir überlegen, was muss denn eigentlich meine Zielrendite sein? Oder aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze wirklich über entsprechende Ruhestandsrechner zu ermitteln. Ich definiere mein gewünschtes Nettoeinkommen nach heutiger Kaufkraft, eventuell dann auch mit privater Krankenversicherung oder eben mit gesetzlicher Krankenversicherung, je nachdem. Und da ist es dann eben natürlich so, und das ist ja auch der größte Gegner in der Ruhestandsplanung, ist die Inflation, weil wir über so einen langen Zeitraum reden. Also wenn es keine Inflation gäbe, dann hätten die meisten von uns deutlich weniger Kopfschmerzen in Bezug auf ihre Ruhestandsplanung. Aber die ist natürlich extrem wichtiger Faktor, zusammen natürlich auch mit dem Aspekt Steuer- und Krankenversicherung. Und dann kann ich eben in einem solchen Ruhestandsrechner mir wirklich mal ausrechnen lassen, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, meine Ordner sortiert habe, meine Bilanz aufgestellt habe und eben weiß, mit welchen Vermögenswerten kann ich rechnen, mit welchen Einnahmen kann ich rechnen, wo komme ich denn dann hin und wie sieht dann eben meine Versorgung im Ruhestand aus? Beziehungsweise ich kann mir dann eben ermitteln, wenn ich eben feststelle, ich habe eine Deckungslücke, dann kann ich eben errechnen, anhand dieser Sparplanrechner, wie viel Geld muss ich denn investieren, beziehungsweise welche Zielrendite brauche ich, um dann wiederum eben genau mein Zielkapital, das ich noch bis zum Ruhestand zusätzlich benötige, auch wirklich zu erreichen. Und dann habe ich tatsächlich alles rund. Dann kann ich mir eine entsprechende Anlagestrategie herleiten und kann das dann in die Umsetzung geben mit dem ganz klaren Plan, dass ich genau ermittelt habe, warum ich das mache und warum ich welche Risiken eingehe oder eben auch nicht.
Ich würde bei dem Alter auf jeden Fall noch einen Puffer lassen. Es gibt so eine Zahl, dass die Deutschen im Schnitt die Lebenserwartung um 6 bis 7 Jahre unterschätzen, was daran liegt, dass wir auf frühere Generationen referenzieren. Aber diese Referenz nicht ganz stimmt, weil wir werden ja älter als die früheren Generationen im Schnitt. Und wir beziehen auch dieses noch zusätzlich in der Zukunft steigende Lebenserwartung nicht ein. Andererseits, jetzt kommt mal eine gute Nachricht, es gibt auch andere Zahlen, die zeigen, dass wir mental die Zeit, die man wirklich in kostenintensive Pflege bedarf, dass die auch viel kürzer ist, als die meisten vom Bauch heraus vermuten. Also das ist vielleicht dann so ein bisschen Erleichterung.
Das stimmt. Also wir rechnen immer in der Ruhestandsplanung sowieso nicht mit den statistischen Lebenserwartungen, also des Statistischen Bundesamts, sondern mit den entsprechenden Zahlen, die die deutschen Versicherer zugrunde legen. Da lebt man nämlich deutlich länger, weil die ja auch das Risiko haben, dass ihre Versicherten deutlich länger leben. Das heißt, da hat man schon ordentlichen Puffer mit drin. Also das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Denn an der Lebenserwartung zu schrauben, ist natürlich immer ein bisschen eine schwierige Sache.
Wenn jetzt jemand denkt, oh mein Gott, das kriege ich überhaupt nicht hin, das ist viel zu viel, lieber ein bisschen als gar nicht. Das ist auch, finde ich, bei der Geldanlage ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Gutes Stichwort. Ich hatte eben noch gedacht, ich wollte noch was dazu sagen. Auch generell dieses ganze Thema moderne Ruhestandsplanung. Also für viele ist es ja so, dass sie auch sagen, ich würde vielleicht auch die ersten Jahre nach offiziellem Renteneintritt eigentlich sogar gerne noch weiterarbeiten oder ich würde mir vielleicht gerne noch was dazu verdienen. Und das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Also wenn ich dann mal diesen Überblick habe und mir mal errechnet habe, wo stehe ich eigentlich, dann kann ich natürlich auch ganz anders damit umgehen, wenn ich feststelle, oh, da ist eine Lücke und die bekomme ich vielleicht auch durch meinen Kapital- und Vermögensaufbau nicht ganz geschlossen, dann ist es natürlich trotzdem besser, wenn ich das vorher weiß und da proaktiv drauf eingehen und damit umgehen kann, als wenn diese Erkenntnis sich eben im Ruhestand einstellt. Und je weniger Kapital ich am Anfang in den ersten Jahren entnehme, desto besser ist es natürlich hinten raus, weil das Geld einfach länger arbeiten kann. Und dann habe ich eben tatsächlich die Möglichkeit, mir auch anhand statistischer, historischer Renditen der Kapitalmärkte eine entsprechende Portfoliostruktur zusammenzusetzen. Wenn ich eben weiß, der globale Aktienmarkt hat eine durchschnittliche Rendite von 7,5% und ich gucke eben, was ist dann noch so eine konservative Komponente, wie ist da die Renditeerwartung, dann kann ich eben so ein bisschen einfach mal zusammensetzen und kann mir überlegen, wie viel Aktienquote, wie viel Anleiherquote brauche ich denn eigentlich, damit ich wirklich dahin komme, wo ich eben entsprechend hin möchte, was meine Zielrendite angeht.
Michael möchte wissen, ob es da eine Faustformel gibt, wie viel er nicht antasten darf. Stell mir jetzt vor, dass das zu allgemein ist, dass man das nicht so pauschal sagen kann, oder?
Ja, ich verstehe die Frage vielleicht auch eher so, was ist geschützt vom Zugriff bei Pflege? Ja, im Zweifel im Grunde genommen eigentlich nichts. Also im Zweifel ist man gezwungen, das gesamte Kapital aufzubrauchen, was natürlich auch aus Sicht der Allgemeinheit ja durchaus erstmal auch ein nachvollziehbarer Aspekt ist, dass die Sozialämter eben sagen, naja, also wenn jetzt jemand zum Pflegefall wird, dann schauen wir erstmal nach, wie viel Vermögen hat die Person denn? Und erstmal ist es natürlich dann auch so, dass ich mein eigenes Vermögen dafür aufbrauchen muss. Das ist ja wiederum, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Risikoabsicherung und so weiter, der Grund, warum viele Menschen eben gerade ja auch Immobilien vielleicht schon mal an Kinder schenken. Lampen oder Ähnliches, um diese Immobilien vor dem Zugriff im Pflegefall zu schützen. Das ist noch durchaus möglich. Da bin ich vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklung gespannt. Aber vielleicht noch, um eine andere Zahl zu sagen. Also nach aktuellem Stand der Dinge muss man tatsächlich schon sagen, wenn man ein einigermaßen guten Pflegeplatz möchte. Stand jetzt sind das so etwa 4.000 bis 5.000 Euro, die man da eigentlich rechnen muss.
Aber trotzdem nochmal daran erinnert, im Schnitt die Pflegezeit unter einem Jahr. Wir haben ganz viele Menschen in meinem Umfeld Angst davor und ich finde, das sollte man vielleicht versuchen, da mal realistisch drauf zu schauen.
Zumal für viele dann im Zweifel ist es dann eben die eigengenutzte Immobilie, die dann für die Pflegekosten eben letzten Endes veräußert wird und die dann sozusagen da herangezogen wird. Wenn ich das nicht möchte, wie gesagt, muss ich mich da proaktiv drum kümmern und zwar auch, wenn es geht, nicht erst 3 Tage vorher, sondern mit entsprechenden Fristen. Aber das ist dann jedem selbst überlassen. Und natürlich auch immer eine Frage, habe ich Kinder, habe ich überhaupt Menschen, denen ich das entsprechend zukommen lassen möchte, ja oder nein?
Petra hat jetzt noch ergänzt, bei Geldschenkungen müssen diese 10 Jahre zurückliegen, sonst kommt das Sozialamt und verlangt zurück.
Absolut richtig. 10 Jahre ist genau der Punkt. Das ist auf jeden Fall wichtig.
Vielen Dank, Lisa.
Ich habe noch ein Geschenk mitgebracht. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Webinars gibt es tatsächlich die Möglichkeit, einen professionellen Ruhestandscheck zu nutzen. Das ist eine anwenderfreundlichere Alternative unserer professionellen Ruhestandsplanung, die aber trotzdem Steuern, Inflation und alles berücksichtigt. Den Link stellen wir im Nachgang zur Verfügung, ist selbstverständlich kostenfrei, könnt ihr jederzeit nutzen, eure Eingaben machen. Also ist einfach ein Angebot, weil ich weiß, dass es viele Rechner gibt online, aber ich finde irgendwie bei den meisten muss ich dann entweder die Inflation selbst berechnen oder die Steuer oder sonst irgendwas. Das berücksichtigt der Rechner alles selbst.
Vielen, vielen Dank, Lisa, für deine Zeit und deine Expertise. In der kommenden Woche spricht Markus Thomas mit meiner Kollegin Jana über Vermögensaufbau mit ETFs und Markus ist Xenix und er testet da ETFs und will ein bisschen erklären, was aus seiner Sicht für den langfristigen Vermögensaufbau geeignet ist. Allen anderen hier entspannte Woche bis nächsten Montag.
Danke dir, Edda. Danke euch fürs Zuhören. Schönen Tag.